Deutschlandfunk, eine Welt.
In Iran hat sich der Richtungsstreit über die zukünftige Atompolitik in dieser Woche verschärft. Der Machtkampf spielt schon länger, wurde aber nach der Tötung des iranischen Atomphysikers Farizadeh neu entfacht. Für den Anschlag macht Teheran den israelischen Geheimdienst Mossad verantwortlich. In dieser Woche hat nun das iranische Parlament ein Gesetz verabschiedet, in erster Lesung, das einen höheren Anreicherungsgrad von Uran erlauben soll. Wenn dieses Gesetz in Kraft treten sollte, dann erschwert bzw. verhindert es eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015. Über die Auswirkungen dieses Parlamentsbeschlusses und die Chancen auf eine Annäherung zwischen Washington und Teheran möchte ich nun mit Asadeh Samiri-Rad sprechen. Sie ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Nahe und Mittlerer Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Samiri-Rad, welche Kräfte im System stehen denn eigentlich für eine Rückkehr zum Atomabkommen und welche halten dagegen?
Also im Moment stehen sich vor allem die Regierung, die von Pragmatisten geführt wird, und das doch deutlich konservativere Parlament gegenüber. Das hat, wie Sie ja eben schon angedeutet haben, gerade erst ein neues Gesetz verabschiedet, dass die Regierung eben dazu verpflichten soll, der Internationalen Atomenergieorganisation unter anderem den Zugang zu Nuklearanlagen zu verwehren und dann auch die Urananreicherung wieder auf 20% zu erhöhen, wenn es nicht innerhalb von 2 Monaten zu Sanktionserleichterungen kommt. Aber Kritiker der Atomvereinbarung und überhaupt Kritiker von möglichen neuen Verhandlungen mit Washington gibt es eigentlich in allen politischen Fraktionen. Letztlich wird aber weder im Parlament noch in der Regierung entschieden, sondern im Büro des Revolutionsführers.
Was fordert denn das Parlament genau?
Na, sie fordern unter anderem, dass Sanktionen im Öl- und Finanzsektor, die nach dem Rückzug der USA aus der Atomvereinbarung verhängt worden sind, innerhalb von 8 Wochen gelockert werden. Also Sanktionen, die seit Mai 2018 verhängt worden sind. Der Vorwurf, dass Washington sich einseitig aus der Vereinbarung zurückgezogen hat, obwohl Teheran sich damals ja nachweislich an seinen Teil der Abmachung gehalten hat, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und für alles, was daraus erwachsen ist, machen Kritiker eben auch die iranische Regierung verantwortlich. Es geht hier also einmal um ganz gewöhnliche machtpolitische Auseinandersetzungen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass man sich davon durchaus eine bessere Ausgangsposition für die eigenen Verhandlungsführer verspricht. Die Rouhani-Regierung kann ja nach außen treten und danach auf den innenpolitischen Druck im Innern des Landes hinweisen und so dann womöglich auch eine größere Dringlichkeit erzeugen.
Wie steht es denn unter den Bedingungen, die Sie jetzt gerade geschildert haben, um eine Annäherung mit dem designierten Präsidenten Biden?
Also erstmal ist positiv, dass Biden verkündet hat, erstmal in die Vereinbarung zurückkehren zu wollen. Er hat aber auch deutlich gemacht, dass die USA dann auch Folgevereinbarungen mit Iran treffen wollen, bei denen es beispielsweise dann auch um Irans Regionalpolitik oder das ballistische Raketenprogramm gehen soll. Das alles wird gar nicht so leicht zu erreichen sein. Voraussetzung ist aber ohnehin erstmal, dass wir überhaupt wieder zu einem Atomkompromiss zurückfinden, der dann aber auch nachhaltiger sein muss als der vorherige. Aber alles in allem, denke ich, ist eine diplomatische Lösung nach wie vor möglich. Es ist aber auch so ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit. Biden muss möglichst schnell konkrete Schritte für eine Rückkehr in das Abkommen unternehmen und dann auch erste Sanktionen aussetzen. Sonst laufen wir tatsächlich Gefahr, dass die Atomdebatte in Iran endgültig zugunsten von Hardline-Kräften kippt.
Wie haben sich denn die Bedingungen für die Verhandlungen um ein neues Atomabkommen bzw. die Rückkehr zum Atomabkommen seit Obamas Regierungszeit verändert?
Die haben sich tatsächlich verändert. Iran hat ja mittlerweile als Reaktion auf den US-amerikanischen Rückzug unter anderem Fortschritte im Bereich nuklearer Forschung und Entwicklung gemacht. Damit hat sich Teheran Wissen angeeignet, das gar nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also das allein wäre schon eine Herausforderung, die erstmal zu meistern ist. Schwerwiegender ist allerdings aus meiner Sicht das erhebliche sozusagen Vertrauens oder der erhebliche Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust, der durch den Rückzug der USA von den Verpflichtungen im Abkommen entstanden ist. Washington hat sich ja nicht nur zurückgezogen, sondern sie haben anschließend auch alles daran gesetzt, alle übrigen Parteien im Abkommen, also auch uns Europäer, aktiv davon abzuhalten, die Vereinbarung weiter umzusetzen. Und es gab ja schon vor der Vereinbarung von 2015 große Zweifel in Teheran, dass es überhaupt im nationalen Interesse ist, sich mit den Amerikanern auf einen Nuklearkompromiss einzulassen. Und viele Kritiker sehen nun eben durch die Erfahrung des Abkommens sich bestätigt. Und was die Vertrauensbasis angeht, die ja so wichtig und zentral ist für Gespräche, stehen wir heute also eigentlich deutlich schlechter da als vor der Vereinbarung.
Die Geheimdienste Israels und Irans führen ja schon lange einen Schattenkrieg. Unterscheidet sich dieser Anschlag, von dem Teheran ja annimmt, dass der Mossad dahinter steckt, unterscheidet er sich in irgendeiner Weise von der Tötung anderer iranischer Atomwissenschaftler? Oder lässt sich dieser Anschlag nur als Fortsetzung dieser Reihe sehen?
Also es ist richtig, das war nicht der erste Anschlag auf einen Atomwissenschaftler in Iran. Zwischen 2010 und 2012 sind ein halbes Dutzend Nuklearwissenschaftler ähnlichen Attentaten zum Opfer gefallen, die mit dem israelischen Geheimdienst in Verbindung gebracht worden sind. Derartige Anschläge allerdings, zumindest auf Wissenschaftler, haben wir schon länger nicht mehr erlebt. Der jetzige Anschlag steht aber in einem anderen Kontext, tatsächlich im direkten Kontext, denke ich, mit der ablaufenden Amtszeit von Donald Trump. Die Akteure, die hinter dieser extralegalen Tötung stehen, setzen darauf, verbrannte Erde für Trumps Nachfolger zu hinterlassen. Entweder indem man Teheran eben zu einer massiven Gegenreaktion provoziert, die vielleicht auch zu einer militärischen Eskalation führen könnte, oder indem man zumindest die Atmosphäre für weitere Gespräche so weit vergiftet, dass also eine diplomatische Lösung in weite Ferne rückt. Das muss also nicht der letzte Eskalationsversuch gewesen sein, bevor Biden am 20. Januar vereidigt wird.
Über den Richtungsstreit der zukünftigen Atompolitik in Iran sprach ich mit Azadeh Samiri-Rad. Sie ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Nahe und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.